Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Schriftstellerin und Journalistin Elke Schmitter. Guten Tag, Frau Schmitter.
Guten Tag.
Sie haben mal die Taz geleitet, waren die erste Frau an der Redaktionsspitze der Taz. Sie sind seit vielen Jahren beim Spiegel. Seit langer Zeit auch Schriftstellerin. Sie schreiben Gesellschaftsromane auch aus Sicht der Frau. Gucken Sie heute Abend auch Frauenfußball?
Nein, gucke ich nicht. Ich würde aber, darf ich zu meiner Verteidigung anführen, auch nicht gucken, wenn Männer spielen würden.
Okay. Dieses Wort Frauenfußball, da fängt es ja schon an, dass wir das sagen. Frauenfußball. Wir sagen nicht einfach, heute Abend beginnt die Fußball-WM. Nein, die Frauenfußball-WM. Also da gibt es einiges zu tun oder dass da auch Gleichberechtigung herrscht.
Ja, da kann man noch was machen. Also im symbolischen Bereich auf jeden Fall und ich denke im finanziellen und organisatorischen auch.
Was kann man tun? Wird was getan? Das werden wir in dieser Stunde besprechen, in dieser Mittagsstunde zum Ende der Sendung. Erst aber werden wir uns gleich über die Migrationsgesetzgebungen beugen. Das Migrationspaket, das heute im Bundestag verabschiedet wurde, wird uns beschäftigen. Deutschlandfunk Kultur hören Sie, Studio 9 mit der Journalistin Elke Schmitter. 7 Gesetze sollen im Bundestag heute verabschiedet werden zu den Themen Migration und Asyl. Migration soll gesteuert werden, soll begrenzt werden, das will die Große Koalition, das wollen auch die meisten Deutschen. Insofern ist das eigentlich soweit in Ordnung. Jetzt sollen Zeichen gesetzt werden. Wahrscheinlich auch in der Hinsicht, dass man sagt, egal in welcher Krise die Koalition gerade steckt, wir zeigen, wir regieren. Das mag da auch reinspielen nach dem Nahles Rücktritt. Ein Baustein in alledem ist das Datenaustauschgesetz, zu dem Horst Seehofer, der Innenminister, etwas Besonderes gesagt hat. Er habe es
ganz stillschweigend eingebracht. Wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es kompliziert ist. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es fällt es nicht so auf.
Also man muss Gesetze kompliziert machen, Frau Schmitter. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
Naja, nach dem, was Sie eben gesagt haben, denke ich, Horst Seehofer ist der Panda-Bär der deutschen Politik. Der ist irgendwie gemütlich und ein bisschen für sich und mümmelt so still vor sich hin und hat 170 Stellen bekommen für sein Heimatministerium, also eine unglaubliche Macht, auch als Innenminister. Und hat aber eine vergleichsweise joviale und fast schon niedliche Benutzeroberfläche. Der hat ja sowas.
Das war ja nicht immer so. Manchmal hatte er schon auch was vom Badelbeißer.
Ja, aber auch das, glaube ich, hat man ihm gut verzeihen können. Jedenfalls, ich spreche mal von mir. Er repräsentiert so einen Typus Mann, da sagt der Bayer, glaube ich, ein Hundling. Ja, so einer, dem man auch was nachsieht, weil er irgendwie ein kerniger Typ ist und der im Grunde auch noch für seine Fehlleistungen sympathisch wirkt, weil er das Gegenteil eines Apparatschicks ist. Er soll auch im persönlichen Umgang angenehm sein, bezweifle ich nicht. Es gab ja auch sozusagen persönliche Verfehlungen, mit denen er umgehen musste im Privatleben, die gezeigt haben, dass er nicht ganz so familienpolitisch konservativ ist, wie er das nach seiner Partei eigentlich sein sollte.
Gut, manche denken, glaube ich, dass er weniger sympathisch ist, auch als es diese Streits gab mit der Bundeskanzlerin, mit Angela Merkel.
Das war natürlich entsetzlich.
Das war grauenhaft. In der Tat eine Zeit, wo man doch auch zweifeln konnte an ihm. Aber gut, das ist jetzt im Moment nicht unser Thema, sondern eben auch dieses Datenaustauschgesetz und im Bundestag die Verabschiedung dieser 7 Gesetze heute im Laufe des Tages. Uns zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio meine Kollegin Gudula Geuter. Ist denn dieser Satz von Seehofer, Gesetze müssen kompliziert sein, da heute diskutiert worden im Bundestag, Frau Geuter?
Das spielte zweimal eine Rolle im Bundestag und zwar in einer klaren Interpretation dieses Satzes, der mir auch naheliegend erscheint, nämlich dass Gesetze taktischerweise kompliziert gemacht werden, damit man sie besser durchkriegt. Und nun muss man zum einen sehen, dass die SPD bei diesem ganzen Paket ja in einer ausgesprochen schwierigen Situation ist. Sie hat in den letzten Tagen wirklich mit Herzblut und aller Mühe versucht, die eigenen Reihen zu schließen, um hier möglichst viel Zustimmung zu erhalten im Bundestag. Und dann kommt so ein Satz dazu. Und da sagte heute der Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider, die Sozialdemokraten hätten sich von diesem Satz und von Horst Seehofer verhöhnt gefühlt. Das sagte er zu Beginn der öffentlichen Debatte. Und die gesamte Debatte begann auch mit diesem Satz, den nämlich der Grüne Konstantin von Notz zitiert hat in einer Geschäftsordnungsdebatte, wo er das gesamte Verfahren kritisiert hat und hat eben diesen Satz und diesen Umgang mit dem Machen von Gesetzen zum Anlass genommen, um zu sagen, diese Gesetze werden durchgepeitscht in einer ganz ungewöhnlichen Form. Das ist auch tatsächlich so im Ablauf, dass eben zum Beispiel pro Gesetz in der Anhörung jede Fraktion im Ausschuss, jede Fraktion 3 Minuten hatte, zumindest die kleineren Oppositionsfraktionen, um sich dazu zu äußern. Die Äußerung der Sachverständigen konnten nicht mehr, also faktisch nicht mehr einbezogen werden in das, was die Fraktionen dann geändert haben. Also dieser Satz spielte einfach als Bild für den Umgang mit Gesetzgebungstechnik eine Rolle.
Ist denn das jetzt so, weil man zeigen will, wir regieren, wir bringen hier was voran? Oder ist es wirklich so, dass man das jetzt so schnell macht, weil man sagt, okay, auf diese Weise kann es nicht ordentlich diskutiert werden?
Es gibt ein sachliches Argument, dass es zumindest schnell gehen muss, wenn auch möglicherweise nicht so schnell. Das ist eines dieser 7 Gesetze, das ist das Integrationsgesetz, wo eine Entfristung stattfinden soll. Das heißt, das würde, wenn man allzu lange zuwarten würde, auslaufen. Ansonsten ist die einzige Begründung der Koalition für dieses extreme Eilverfahren, dass man sagt, naja, soll ja auch bald in Kraft treten. Also das könnte man auch sonst möglicherweise später in Kraft treten lassen. Ja. Und da spricht tatsächlich viel für Taktik. Was die Taktik ist, ist allerdings, da kann man interpretieren. Also ist es die Frage, wie lange hält diese Koalition noch und wir wollen das vorher schnell durchgebracht haben? Ist es, wir wollen weniger Diskussionen? Ist es, wir wollen Handlungsfähigkeit beweisen? Mag alles sein. Es ist auf jeden Fall ein Phänomen, das mir auffällt, schon in der vergangenen Großen Koalition, dass bei diesen Themen Umgang mit Asyl und Migration mindestens seit dem Attentat vom Breitscheidplatz das beschleunigte Verfahren bei diesen Gesetzgebungsverfahren irgendwie ein Naturgesetz scheint. Und vielfach gar nicht mehr hinterfragt wird.
Mhm. 7 Gesetze sollen heute verabschiedet werden. Erst 3 sind aber jetzt am Vormittag beraten worden, Frau Geuter. Welche 3 sind das, ganz kurz gesagt? Und welche Kritik daran gibt es?
Es geht um das Datenaustauschgesetz, um Integration und vor allem aber um das Gesetz mit 3 Namen, nämlich 2. Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung der Ausreisepflicht, geordnete Rückkehrgesetz oder Hau-Ab-Gesetz. Hinter diesen Namen verbirgt sich schon, was man davon hält. Vor allem das wurde diskutiert mit einem besonderen, schlechteren Status für solche, die nach Ansicht der Behörden nicht mitwirken bei der Passbeschaffung. Grundsätzlich sollen Asylbewerber 18 statt bisher 6 Monate in zentralen Unterkünften, also etwa Ankerzentren, bleiben müssen. Sozialleistungen sollen gekürzt werden, zum Teil auf 0. Und hier ist die Diskussion ausgesprochen emotional verlaufen. Die Linke Ulla Jelpke hat von einem Katalog der Grausamkeiten, von einer Anbiederung an Rassisten gesprochen. Die Grüne Kanan Bayram hat gesagt, Frauen und Kinder würden ausgehungert und eingeknastet. Und da hat Helge Lind für die SPD, der flüchtlingspolitisch an sich engagiert ist, der auch einen Schiffsbesuch gemacht hat, um seine Unterstützung für die Seenotrettung deutlich zu machen, hat gesagt, wenn gut gemeinter Idealismus zu Absolutismus wird, dann stirbt die Diskursfähigkeit. Also das ging durchaus zur Sache.
Das hört man. Vielen Dank, Frau Geuter, für diese Einschätzung aus dem Hauptstadtstudio. Und Elke Schmitter bleibt hier im Studio bei Deutschlandfunk Kultur. Die Grünen sind im Glück in Deutschland, im Höhenflug. Sie liegen laut ARD Deutschlandtrend erstmals vor der Union bei 26%. Jeder 4. in Deutschland meint also, die Grünen hätten die Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Hier zu Gast im Studio in dieser Stunde die Schriftstellerin und Journalistin Elke Schmitter. Und ich möchte eigentlich gerne mit Ihnen über die Grünen sprechen, aber ich weiß, Sie möchten noch was zur CSU, besonders zu Horst Seehofer sagen.
Naja, wir haben eben sehr, oder ich habe eben sehr freundlich sozusagen mentalitätsgeschichtlich über Seehofer gesprochen als als Figur, die eben eine gewisse Jovialität ausstrahlt. Ich würde aber doch sagen, man muss eben auch sagen, er hat sich als Innenminister ist es ihm gelungen, sich mit dieser einen Bemerkung nochmal so grandios zu disqualifizieren.
Mit dieser Bemerkung, über die wir eben gesprochen haben, dass man Gesetze kompliziert machen muss, um sie durchzubringen.
Also ich meine, das
insofern kommt der Shitstorm zurecht, meinen Sie.
Ja, der kommt absolut zurecht.
Und vielleicht ist es ja auch sowas, was dann den Grünen letztendlich hilft, weil man sagt, gut, die im Augenblick regieren, Union und SPD, also da sehen wir sozusagen keine Zukunft. Aber als Wähler denke ich, die Grünen haben jetzt die Antwort. Ja. Da ist aber die Frage, haben die Grünen wirklich die Antwort?
Naja, ich denke, dass man bei Seehofer zum Beispiel sagen kann, bei diesem Zitat, es spricht aus ihm. Also er hat sich jetzt einfach mal so geäußert, wie er wirklich denkt, wie es so läuft. Und das Demokratieverständnis, was dahinter steht, das heißt, wir wissen am besten, was gut für die Leute ist und wir tricksen das irgendwie durch und dann sollen sie mal den Mund halten und sehen, dass wir es gut gemacht haben. Das ist schon etwas, bei dem ich annehme, dass es den meisten Repräsentanten der Grünen nicht passieren würde. Und zwar, weil die Haltung zur Politik eine andere ist. Das Entsetzliche ist, finde ich, dass Seehofer damit ein Bild abgibt der Union, was natürlich auch nicht in Gänze stimmt. Es gibt ja auch andere Unionspolitiker, die ein lebendigeres Verhältnis zu Mitbestimmung und Demokratie haben als er, als Apparatschik. Aber ich denke, man wählt in Deutschland eben auch Personen und Personen stehen für Haltungen. Und das kommt in so Stressmomenten, kommt die eigentliche Haltung raus.
Und die Person, die bei den Grünen punktet, das ist der Grünen-Chef Robert Habeck. Mhm. Jetzt fragen sich manche, ja, warum ist er nicht ein bisschen forscher und sagt, gut, wenn wir hier so viel Wählerstimmen im Moment auf uns vereinen könnten, dann könnten wir auch mal sagen, ja, wir wollen regieren. Ja, ich kann auch Kanzler. Aber er hat gerade jetzt auch mit Blick auf Bremen, wo man ja fragen konnte, ist das ein Signal für den Bund, dass es da jetzt eine rot-grün-rote Koalition geben könnte, die dann vielleicht im Bund grün-rot-rot heißen könnte in einer Zukunft, hat Robert Habeck gesagt, nee, diese Koalitionsverhandlungen in Bremen, die hätten mit dem Bund nichts zu tun.
Das hat jetzt erstmal das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Im Bund sind gar keine Wahlen, die anstehen, sondern wir haben eine Regierung. Als Bürger des Landes wünsche ich mir, dass eine Regierung auch regiert. Und deswegen verbieten sich eigentlich alle Spekulationen über alles Weitere.
Verstehen Sie das? Ist diese Zurückhaltung die richtige Herangehensweise im Moment?
Na, zumindest hat die Zurückhaltung ihm ja nicht geschadet. Ne? Also das freundlich-enigmatische, was so von ihm ausgeht, dass er als Projektionsfigur taugt für alles Mögliche, hat ihn ja zu diesen phänomenalen Umfragewerten bisher gebracht. Und dass er sich jetzt loyal zeigt, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er die Grünen als Staatspartei sozusagen nochmal damit aufbaut, ja, dass er sagt, mir liegt vor allen Dingen daran, dass die Institutionen arbeiten können. Das heißt, ich bin als erstes Staatsbürger und als zweites Grüner.
Sie sagen, er ist aber auch eine Figur, auf die man etwas projiziert. Wenn man das tut, dann heißt das ja, die Figur kann das letztendlich vielleicht nicht einlösen, was wir projizieren. Insgesamt für die Grünen gesprochen, kann es sein, dass wir eine grüne Blase projizieren und wenn die Grünen dann wirklich an die Regierung kommen, oh je, dann können sie das tatsächlich nicht einlösen, was sie sich ausdenken?
Naja, wir leben ja derzeit in einer christlich-konservativen Blase. Also wir leben mit einer Regierung, die was zum Beispiel eben die Innenpolitik betrifft, sehr viel konservativer, reaktionärer und zum Teil auch wirklich menschenfeindlicher agiert, als es eigentlich dem christlichen Weltbild entsprechen darf. Blasen gibt es immer. Mhm. Und Blasen, es kann auch Blasen, also es kann auch Projektionen geben auf Regierungsparteien, dass man sich so sehr wünscht, dass sie ihrer eigenen Rhetorik folgen und dem Kreuz, was sie vorschlagen, überall aufzuhängen, dass man eigentlich darüber hinwegsehen möchte, dass sie anders agieren.
Aber wenn die Grünen an die Macht kommen, worum geht es dann? Dann geht es ja letztendlich darum, den Kapitalismus umzubauen. Also wenn wir sagen, wir sind jetzt einem Wachstumszwang, laufen wir nach oder unterliegen wir und das müssen wir verändern. Wir müssen den Kapitalismus so umbauen, dass wir eben Ressourcen schonen. Das ist ja ein riesiges, ein unglaublich weites Feld.
Ja. Aber ich glaube, da sind auch die klaren Linien noch nicht ausgemacht. Ne? Die Grüne hat einen antikapitalistischen Flügel und einen im Grunde genommen doch marktwirtschaftlich freundlichen Flügel. Und in der Schröder-Fischer-Regierung gab es ja auch beide Anteile. Es gab eben auch die grüne Energiewelle, die erstmal Arbeitsplätze schafft und für Innovation ist. Das, glaube ich, ist noch nicht so richtig geklärt.
Also
und es lässt sich vielleicht auch nur gesamtgesellschaftlich klären, im Ausprobieren.
Im Ausprobieren, genau. Ja? Sozusagen das Spekulieren jetzt, zu sagen, wann platzt denn die grüne Blase, ist vielleicht, ja, vielleicht wirklich zu früh, weil sie muss erstmal wirklich entstehen. Mhm. Die Grünen müssten regieren und dann zeigen, wie sie es machen.
Und ich glaube, das Klima hat sich eben auch verändert, ohne das zu tun der Grünen. Da gibt es dann eben die Faktoren wie Greta Thunberg und anderes. Ich glaube, die Grünen sind ja damals fast gestürzt über diesen Veggie Day. Der hat denen ja unfassbare Abstürze in den Prognosen.
Der Veggie Day, weil sie gesagt haben, man darf nicht Fleisch essen.
Harmlos, vernünftig, ja. Einmal in der Woche in öffentlich unterstützten Kantinen kein Fleisch. Hey. So. Und ich glaube, derselbe Vorschlag heute würde auf überwältigende Zustimmung stoßen. Also sie würden zumindest, glaube ich, nicht mehr dafür angefeindet.
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, es gäbe immer noch welche, aber das wäre natürlich ein Moment, den man ja dann kommen sehen müsste, wo es ausprobiert werden müsste. Studio 9, der Tag heute mit der Journalistin Elke Schmitter. Und in New York ist was sehr Besonderes passiert. 50 Jahre nach einem Vorfall hat sich jetzt die New Yorker Polizei dafür entschuldigt, dass sie etwas getan hat. Und zwar geht es um eine Razzia, die stattgefunden hat am 28. Juni 1969, also vor bald 50 Jahren. Das war eine Razzia im Stonewall Inn, eine Schwulenbar in der Christopher Street in Greenwich Village. Und wir hören mal den Polizeichef James O'Neill. Der wollte eigentlich über das Sicherheitskonzept sprechen, für die jetzigen Feiern zur Erinnerung an das, was damals passierte insgesamt, also dieses Gefühl der Freiheit, der Erneuerung. Aber dann hat er eben noch was anderes gesagt.
Ich glaube, es wäre unverantwortlich für mich, nur über den World Pride Monat zu reden, nicht aber über die Ereignisse im Stonewall Inn im Juni 1969. Was damals passiert sei, hätte nicht passieren dürfen, so der New Yorker Polizeichef.
I do know what happened should not have happened.
Was die New Yorker Polizei damals getan hat, war falsch, schlicht und einfach. Die Maßnahmen und die Gesetze waren diskriminierend und unterdrückend. Dafür entschuldige ich mich.
I apologize.
Ja, Frau Schmitter, zuvor hat die New Yorker Polizei ja diese Entschuldigung verweigert gehabt, hat gesagt, das braucht man nicht, das ist überflüssig. Jetzt kam sie. Was denken Sie, welche Botschaft schwingt damit?
Naja, das sieht ja dann doch nach der Unterwerfung einer Institution unter die öffentliche Meinung oder die Bewegung der öffentlichen Meinung aus, was ich sinnvoll finde. Es ist ja ein symbolisches Feld der Aktion. Aus einer Entschuldigung folgt ja erstmal materiell gar nichts. Es bedeutet ja auch nicht, dass die, hat es ja nicht verknüpft damit zu sagen, es wird eine Liberalisierung oder eine veränderte Personalpolitik geben in der New Yorker Polizei. Insofern ist es ein Gratisgewinn für die Polizei. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es eben auch bedeutsam.
Ja, also Gratisgewinn, ja, insofern, aber bedeutsam, weil man sagt, okay, wir stehen jetzt dazu. Es war falsch damals und wir würden heute es natürlich nie mehr so machen und wir stehen für die freiheitliche Gesellschaft, in der Schwule und Lesben absolut gleichberechtigt sind.
Mhm. Ja. Nun, ich meine, er hat gesagt, es war falsch. Er hätte auch moralisch sozusagen spezifischere Worte wählen können. Ich finde, das war eher eine Entschuldigung leid, aber immerhin war es das. Und das, ich glaube, also in diesen Fragen geht es ja tatsächlich um Worte und um symbolische Aktionen zunächst mal. Und da ist eine Entschuldigung der erste Schritt dazu, eine Versöhnung herzustellen oder eine Normalisierung der Verhältnisse.
Mhm. 1969 war es so, dass die Polizei öfter Razzien durchgeführt hat. Und an diesem Junitag haben die Menschen, die da gefeiert haben, gesagt, das ist jetzt wirklich dieses eine Mal zu viel. Dann kam es eben zum Widerstand gegen diese Razzia. Und das war dann auch der Wendepunkt im Kampf um die Gleichberechtigung. Wie wirkt das noch bis heute?
Es hat sich ja so ausgewirkt, dass wir heute immer noch, wir haben die Gay Parade, also die bei uns heißt es Gay Parade, ja. Und da heißt es eben Stonewall, es ist im Grunde
oder
identisch,
Christopher Street Day.
Ja. Das sind die Begriffe dafür. Das hat sich sozusagen gehalten als Demonstration von wir gehören dazu und wir sind anders. Also wir bekennen unser Anderssein und wir stellen es auch aus, also mit sozusagen durchaus so einer Art exhibitionistischem Stolz und Lebensfreude. Wir täuschen nichts vor, wir gehen damit in die Gesellschaft und wir fordern Anerkennung als anders im Habituellen und als gleich, was die Rechte betrifft. Und das ist der klassische Emanzipationsprozess, wie er nur zu begrüßen ist.
Elke Schmidt, das sagt das, Journalistin beim Spiegel. Theresa May gibt heute den Parteivorsitz ab, der britischen Konservativen. Premierministerin bleibt sie noch, bis der Nachfolger gefunden ist. Frau Schmitter, manche sagen ja, sie wäre gerne die eiserne Lady Nummer 2 geworden, also nach Margaret Thatcher. Und jetzt geht sie, muss sie gehen. Ihre ganze Amtszeit sei eine Bilanz des Scheiterns, wird manchmal getitelt. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich fürchte, das muss man so sehen. Und sie ist vielleicht weniger eisern als metallen. Also sie hat ja zum Schluss, ganz am Ende, die menschlichen Regungen gezeigt, die man vorher vielleicht vermisst hat. Ich musste, wenn ich das beobachtet habe, wie sie agiert hat, immer an eine Stresstheorie denken, die sagt sozusagen, bei erhöhtem Stressaufkommen neigt man dazu, die Verhaltensweisen, die man ohnehin hat, zu verstärken. Und erst, wenn es gar nicht mehr anders geht, verfällt man ins Gegenteil. Mhm. Und sie ist schon als sehr starr und apparatschikhaft angetreten und das hat sich ja immer weiter fortgesetzt. Also wenn man sie beobachtet hat in diesen Debatten, ich jedenfalls habe gedacht, wo nimmt sie eigentlich diese Kraft her? Das war ja, als hätte sie eine Duracell-Batterie verschluckt, immer also weiter.
Ich hatte den Eindruck, sie hatte einfach tatsächlich eine Vision. Sie hat gesagt, okay, ihr wollt den Brexit, dann machen wir das so, dann verhandeln wir das, aber wir steigen aus mit einem Vertrag mit der EU. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, das wollte sie wirklich unbedingt und das hat ihr die Kraft gegeben, war meine Idee.
Das glaube ich auch. Also sie repräsentiert für mich doch einen Politikertypus, der anders als Boris Johnson, der ja wahrscheinlich nachfolgt, vor allen Dingen werteorientiert handelt. Also es ging um Loyalität. Es ging darum zu sagen, ich war eigentlich nicht für den Brexit, aber jetzt, ihr wollt es, and I will deliver. So, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass sie dann doch nicht nur in ihrem Gebaren starr war, sondern ich glaube dann auch als Politikerin, insofern sie konnte nicht mehr austreten aus dem Spiel. Sie konnte nicht mehr den Schritt zur Seite machen und sagen, wohin führt das? Wie lange machen wir das schon? Gibt es irgendwelche Aussichten auf Erfolg? Ich glaube, wenn man sich das Ganze als Historiker anguckt mit einem gewissen Abstand, wird man sagen, innerhalb dieses Spiels, was da im Parlament gespielt wurde, denn das war es, es gab ja Spielregeln, war klar, dass es keinen guten Ausweg geben wird und der Spielführer hätte die Verantwortung gehabt, das zum Ausdruck zu bringen.
Und
als
dann
oberste
zu gehen.
Instanz.
Also
und dann zu sagen,
wir haben uns in der Lage, und deswegen trete ich jetzt
manövriert, die so nicht weitergeht. Sie hat dreimal dasselbe Angebot
und
zur Abstimmung.
Und sie wollte es ein viertes Mal zur Abstimmung bringen.
Ja.
Sie bleibt also noch geschäftsführend im Amt, bis dann klar ist, wer ihr nachfolgt. Und Sie haben es gesagt, Boris Johnson ist der Favorit. Es sind aber jetzt erstmal 10, 12 Leute so im Rennen danach. Also jetzt werden die Konservativen in Großbritannien sich zusammensetzen, werden Abstimmungen haben. Am Ende werden nur noch 2 übrig bleiben. Und diese beiden müssen dann durchs Land touren, sich vorstellen. Und dann wird man sehen, wer es tatsächlich wird. Boris Johnson hat der Partei Rückhalt gegeben. Also viele sehen das zumindest so. Er hat auch in der Partei viel Rückhalt, aber in der Fraktion hatte er viele Gegner. Wir hören mal Amber Rudd, was die gesagt hat. 2016 war das aber schon. Heute ist sie Arbeitsministerin.
Well, he's the life and soul of the party. But he's not the man you want driving you home at the end of the evening.
Sie sagte also, er ist das Leben und die Seele jeder Party, aber nicht der, von dem du dann am Ende des Abends nach Hause gefahren werden willst.
Ja, aber vielleicht ist gerade die, sagen wir mal, Prinzipienlosigkeit von Johnson, der wirklich ein Spieler ist, also das Gegenteil von May, vielleicht ist das auch die Rettung. Also das Dilemma entsteht ja auch daraus, dass beide Parteien, Labour und Tories, gespalten sind in der Europafrage und dass sich das Innenpolitische und das Europäische sozusagen nicht gemeinsam abbilden lassen. Also man verhandelt über Europa, man stimmt darüber ab, aber letzten Endes stimmt man auch ab über Labour und Tory. Und vielleicht ist Johnson, gerade weil er diese Ungebundenheit an Werte hat, um es mal ganz freundlich auszudrücken.
In der Tat freundlich.
Weil er ein zynischer Spieler ist. Vielleicht hat er deswegen Mittel an der Hand, die May nicht hatte.
Also er sagt auf jeden Fall, mit mir als Premierminister werden wir die EU am 31. Oktober verlassen, mit oder ohne Deal. Mhm. Das wird dann der
Fall
sein.
Ob wir betrunken nach Hause fahren oder nüchtern, aber wir kommen irgendwie
raus. Elke Schmitter hier zu Gast in Studio 9. Sie haben ja, Frau Schmitter, schon anfangs gesagt, dass Sie kein Fußball heute Abend gucken werden zur Eröffnung der WM des Frauenfußballs in Paris, weil Sie generell gar kein Fußballfan sind. Aber lassen Sie uns trotzdem drüber sprechen. Denn Frauenfußball ist insofern ein ganz interessantes Phänomen, weil man sehen kann, wie Gleichberechtigung relativ grandios scheitern kann. Das fängt ja schon bei der Sprache an. Wir sagen, wir gucken Frauenfußball und das ist ja ein Zeichen, weil wenn wir sonst Fußball gucken, ist sozusagen klar, da stehen Männer auf dem Platz. Wir müssten eigentlich normalerweise sagen, wir gucken heute Männerfußball.
Ja, natürlich. Ja.
Tun wir aber nicht. Die Frauen der deutschen Nationalmannschaft, die haben einen Imagefilm kreiert. Wir hören hier mal einen Ausschnitt.
Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Ist das eine gute Idee, so ein Imagefilm?
Ja, ich fand es, also mich hat es erreicht, sagen wir so. Ich bin aber vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe.
Ja, sind wahrscheinlich jüngere Frauen, ne?
Ja, wobei ich denken würde, auch jüngere Frauen müssen ja nicht davon überzeugt werden, sondern eigentlich müsste es ja bei so einem Spot darum gehen, die mitzunehmen, die in diesem Feld immer noch zu dieser Mehrheit gehören, die sagen, Fußball ist Männersache.
Okay, also da meinten Sie dann eher die älteren Männer?
Die älteren Männer, ich muss aber sagen, ich bin Mutter eines Sohnes, der Frauenfußball auch weniger zu schätzen weiß als Männerfußball. Also der komplett das mit, ich will eben sagen, nicht mit der Muttermilch aufgenommen hat, aber mit der Gesellschaftsbrause, sagen wir.
Ja, fällt ja auch schwer, das anders aufzunehmen, muss man sagen. Als ich den Film gesehen habe, habe ich tatsächlich gedacht, das stärkt Frauen. Das war so mein Eindruck. Und ich war erst auch skeptisch, weil ich mir gedacht habe, naja, muss man sich zum Beispiel mit so einem Satz, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze, auf diese Art und Weise an Männern abarbeiten? Das zeigt ja schon wieder, da arbeiten wir uns ab und da müssen wir gucken, dass wir rankommen. Das ist irgendwie auch ambivalent.
Ja, aber das ist bei all diesen Bewegungen, finde ich, immer wieder, man nimmt das Argument des Gegners auf und umso spielerischer, umso überzeugender.
Ja,
wenn
ja.
man es überhaupt tut, dann muss es ein cooler Move sein. Und nach meinem Eindruck ist der Spot
fand
ein
ich auch,
cooler Move.
Fand ich auch relativ cool, ja, das stimmt. Was können wir sonst tun? Wir jetzt zum Beispiel auch als Medienschaffende, wir könnten natürlich, außer dass wir in der Sprache was ändern, das haben wir kurz eben schon angesprochen, auch tatsächlich mehr über Fußball berichten.
Ja. Oder man könnte zum Beispiel auch wieder sprachlich, man könnte von Spielenden sprechen und sich dann sozusagen diese Unterscheidung zwischen Spieler und Spielerin oder Spielführer und Spielführerin schenken. Oder man könnte Team sagen statt Mannschaft, dann hat man auch schon einen anderen Assoziationsraum. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man anerkennen, dass wir da mit dieser entsetzlich verrotteten FIFA, die also moralisch, finanziell, dieser ganze Männerfußball ist eine solche, eine Trümmerlandschaft. Und wenn man, und zwar moralisch und aber auch sendetechnisch in all, ich bin auch groß geworden damit, dass man natürlich die Spiele gucken kann, ohne Barriere. Noch nicht mal das ist mehr möglich. Also das ist in einer Weise reaktionär, die umso tragischer ist, als ja Sport, wenn er überhaupt eine gesellschaftspolitische Aufgabe hat, dann ist es ja die, als Integrationsmaschine zu funktionieren, was nach meiner Erfahrung als Mutter eines Sohnes, der im Fußballverein ist seit 11 Jahren, was tatsächlich gut funktioniert bei Migrationsfragen. Mhm. Aber dass da sich die Geschlechterfrage noch mal so aufbauen
so
kann,
zeigt,
ist wirklich eine.
Ja. Die FIFA hat die Zeichen der Zeit erkannt, sagt sie zumindest selber. Mhm. Also in einigen Ländern sei der Fußball ein von Männern und von Machos dominierter Sport. Aber die Dinge würden sich ändern, wird gesagt dort bei der FIFA. Wir brauchen für den Frauenfußball eine eigene Identität. Und da will man jetzt 500 Millionen US-Dollar in den Frauenfußball weltweit investieren.
Naja, vielleicht könnte man erstmal dafür sorgen, dass Frauen so gut bezahlt werden, dass sie nicht mehr nebenher arbeiten müssen. Also es gibt ja Frauen in der Mannschaft, die einen sozusagen Semi-Amateur-Status haben deswegen. Es gibt die Initiative in Norwegen, dass die Männer einen Teil ihrer Prämien zur Verfügung gestellt haben, damit die Frauen gleich gut bezahlt werden. Auch das würde dem deutschen Männerfußball mal gut anstehen.
In Australien haben die Profifußballerinnen es geschafft jetzt, also in diesem Kampf um Gleichberechtigung, dass sie das gleiche Grundgehalt wie die Männer kriegen.
Ja, ja. Deutschland sieht wirklich alt aus, was das Thema
trifft. Und das muss sich ändern, sagt Elke Schmitter. Heute beginnt in Frankreich also die Fußball-WM, das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Frankreich und dem Außenseiter Südkorea. Elke Schmitter war hier zu Gast in dieser Stunde. Wir haben den Tag gemeinsam sortiert. Was nehmen Sie für einen Gedanken mit jetzt so in den Nachmittag aus dieser Stunde?
Na, dass man vielleicht doch sich vor Augen führen sollte, dass auch Konflikte, die so zäh sind und deprimierend wie jetzt das letzte Thema Frauenfußball, im Grunde ein gutes Zeichen sind, weil das bedeutet, dass die Gesellschaft sich bewegt. Und man muss sagen, nur Gruppen, die ein gewisses Selbstbewusstsein haben, melden sich überhaupt zu Wort und sorgen für Konflikte.
Ja, ja, insofern stimmt. Konflikte sind eigentlich ein gutes Zeichen, ja, für eine Demokratie. Vielen Dank, dass Sie hier waren.